Von hier aus sieht das echt toll aus. Wow, so viele Frauen. Super, freut mich. Herzlich willkommen alle, auch diejenigen, die noch nicht da waren bisher oder selten. Toll, dass ihr da seid, Gianna zum Beispiel, schön. Ja, und wenn ich mich umgucke und die Frauen ansehe, dann sehe ich halt auch Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. Alleinstehende mit Kind. Verheiratete ohne Kind, Verheiratete mit Kind oder Kindern. Also eine bunte Vielfalt von Lebenssituationen. Und wir sind alle Frauen. Aber die Frage ist, was heißt es eigentlich, Frau zu sein? Und wie leben wir als Frau am besten? Und welche Hindernisse gibt es in unserem Leben, dass wir wirklich so leben, wie wir als Frauen gedacht sind, wie wir als Frauen leben sollten und können. Und da gucken wir uns am besten mal den Anfang wieder an. Gehen wir back to the roots, den Anfängen der Bibel, weil wir da Gottes fehlerfreie Ordnung finden und sehen uns einmal an, was Gott sich so bei der Erschaffung des Menschen und speziell der Frau gedacht hat. Bekanntlich wurde ja Adam zuerst geschaffen. Aber weil es nicht gut war, dass der Mensch alleine ist, wurde die Frau geschaffen und zwar aus der Rippe Adams, passend zu ihm und um seinetwillen wurde sie geschaffen. Die Frau ist wie auch der Mann im Bild Gottes geschaffen. Das heißt mit Verstand, Intelligenz, einem Willen und Emotionen und zum damaligen Zeitpunkt im moralischen Sinn wie Gott gut und vollkommen, also sündlos. Körperlich wurden sie natürlich unterschiedlich geschaffen, wie wir alle sehen und wissen. Und ohne den anderen hätte keiner Nachkommen zeugen können. Gemeinsam sollten sie sich die Erde untertan machen und über alles, das was auf Erden sich regt, herrschen. Die Frau allerdings an der Seite des Mannes als Helferin und Gehilfin. Und insofern untergeordnet, um den Mann zu unterstützen. Und der Mann würde aus Liebe zu seiner Frau oder seiner Frau anhangen und ein Fleisch mit ihr sein. Das spricht von einer völligen Einheit einzelner Teile, also die ein Ganzes bilden. Und das hebräische Wort dafür hat nicht den Sinn von Einzahl, sondern den Sinn von Einheit, also innig verbunden zu sein, so wie die Beeren an einer Traube oder wie Gott in seiner Dreieinigkeit eins ist. Und die Liebe ist das Bindeglied, um solch eine innige Gemeinschaft zwischen zwei Menschen zu ermöglichen, so dass Gott, so hatte Gott sich das gedacht und so hatte er das vorgesehen. Dann durch den Sündenfall änderte sich einiges, speziell für die Frau. Die Frau sollte unter Schmerzen gebären. Gott hatte das so ausgesprochen. Im ersten Mose steht das. Die Feindschaft ihrer Nachkommen mit denen des Widersachers, des Satans, sollte da sein oder würde da sein. Dann würde ihr Verlangen nach ihrem Manne sein oder nach dem Mann. Und der Mann sollte über sie herrschen. Das sind die Veränderungen, die nach dem Sündenfall entstanden sind. Und so steht es im 1. Mose 3, Vers 15 und 16. Und so wurde durch die Sünde das harmonische System, das von Gott verordnete Rollen vorgesehen hatte, in ein konfliktreiches Kampffeld verwandelt. Und wie gut, dass wir als Frauen in Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Beistand haben. Und mit seiner Hilfe haben wir die Möglichkeit, seiner guten Ordnung entsprechend und aus seiner Liebe heraus in liebevoller Gemeinschaft miteinander leben zu können. Sowohl in der Ehe als auch in Beziehungen einzelner Menschen zueinander. In Epheser 4, Vers 22 bis 24 steht: Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihn gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert worden werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist und in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Schon im 1. Mose 4, Vers 7 gibt uns Gott in seiner unveränderlichen Liebe gleich eine hilfreiche Anleitung im Umgang mit der Sünde und appelliert an unsere Entscheidungsfreiheit, uns für das Rechte zu entscheiden. Ist es nicht so, steht dort, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Obwohl wir seit Jesus in unser Leben gekommen ist, wissen, dass Gottes Liebe und sein persönlicher Plan für unser Leben feststeht, tun wir uns dennoch oft schwer, die rechten Entscheidungen zu fällen. Woran liegt das? Liegt es vielleicht daran, dass wir Defizite empfinden, weil wir unerfüllte Sehnsüchte haben oder Spannungsfelder durch Konflikte, Nöte, Krankheit, Probleme in der Ehe oder weil wir ohne Mann sind, durch Sorgen oder Ängste um uns selbst oder unsere Familien? Und aus diesem Grund wollen wir uns noch einmal zwei Frauen ansehen, die durch Schweres hindurchgegangen sind und wie ihre Entscheidungen sich in ihrem weiteren Leben ausgewirkt haben. Und dazu gehen wir in das Buch Ruth und wollen da mal hineinsehen in diese unfehlbare Liebe Gottes, seine einzigartige Fürsorge und unendliche Gnade. Dort wird in 4 kurzen Kapiteln sein Plan entfaltet, aber nicht nur für Naomi oder Noomi, wie sie auch immer genannt wird, und Ruth, sondern auch beispielhaft für unser Leben. Es ist ein perfekter Plan, der aus dem liebenden Vaterherz für seine Kinder hervorgeht. Und sein Plan geht gewiss in Erfüllung, weil der Gott, der den unermesslichen Kosmos und die winzigsten Lebewesen geschaffen hat, dazu fähig ist. Und sein Plan ist immer zu unserem Besten, weil Gott gut ist. Und dennoch fällt es uns oft schwer zu glauben, dass Gott uns wirklich liebt, wenn wir durch schwere Zeiten hindurchgehen. Glaubst du ohne Zweifel, dass Gott dich wirklich liebt und sein Plan für dich perfekt ist? Die Geschichte Ruths, und ihr Name bedeutet Gefährtin oder Freundin, ist ja sicher den meisten von uns bekannt. Und sie beginnt mit Trauer und Schmerz. Aber aus der Tragödie ihres Lebens entsteht ein Freudenfest. Die Geschichte spielt in der Zeit der Richter und beginnt in Juda. Dort hat jeder, was in seinen Augen recht ist, getan und es war eine Zeit des moralischen und geistlichen Verfalls. In Ruth 1, 1 bis 2 steht, mal kurz was trinken. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech. Das bedeutet, mein Gott ist König. Und der Name seiner Frau Naemi bedeutete meine Wonne und Lieblichkeit. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Um seine Familie in dieser Zeit der großen Not mit Nahrung versorgen zu können, macht sich dieser Mann mitsamt der Familie auf und ging nach Bethlehem, was so viel bedeutet wie Brothaus. Und er ging nach Moab, dem Land der heidnischen Feinde Israels. Diese Entscheidung ist menschlich gesehen zwar sehr verständlich und die Familie sollte ja auch dem Hungersnot entkommen, dem Hungertod entkommen. Und wir wissen auch nicht genau, wie wir selber gehandelt hätten. Wahrscheinlich hätten wir genauso gehandelt. Im 2. Könige 8 lesen wir von einer Schunamiterin, die allerdings von Gott durch Elisa die Aufforderung erhält, mit ihren Hausgenossen in die Fremde zu ziehen, um vor einer Hungersnot bewahrt und so versorgt zu werden. Wie es bei Elimelech war, wird uns nicht berichtet, aber es hat den Anschein, als hätte Elimelech seinem Gott nicht genug vertraut, dass er seine Familie auch in seiner Hungersnot versorgen würde. Sein Name sagt zwar aus, mein Gott ist König, aber vielleicht war sein Glaube durch den geistlichen Verfall seines Landes bereits geschwächt worden. In der King James Übersetzung heißt es noch in Vers 1, they went to sojourn, also dass sie sich vorübergehend dort aufhalten wollten. Allerdings wurde, was ursprünglich kurzfristig gedacht war, dann doch zu einer dauerhaften Situation von circa 10 Jahren, die sie sich dann in Moab aufgehalten haben. Ja, dann sehen wir uns zuerst einmal Naomi an, die Ehefrau von Elimelech. Welche Auswirkungen hatte diese Entscheidung der Umsiedlung für sie? Zunächst bedeutete diese Umsiedlung für sie in mehrfacher Hinsicht Verlust. Sie musste alles hinter sich lassen, was ihr bisher vertraut gewesen war, um in einem befremdlichen, heidnischen Land zu leben. Ihr Zuhause mit all dem, was sie besessen hatte, und eventuell auch ihre Dienerschaft, all das musste sie verlassen. Besonders schmerzhaft und schwer muss es für sie aber gewesen sein, ihre Freunde und eventuell weitere Verwandten zurückzulassen. Außerdem ließ sie ihr geistliches Zuhause zurück, ihre Anbetungsstätte. Sicher ist sie mit ihrem Mann jeden Sabbat ins Haus Gottes gegangen. Stellt euch das einmal vor, ihr könntet nicht mehr zur Anbetung kommen, nicht mehr unter das Wort Gottes kommen, nicht mehr in die Gemeinschaft mit Geschwistern und wäret in einem Land, in dem Götzen angebetet werden. Das muss für Naomi sehr schwer gewesen sein, eine quälende Situation. Auch musste sie sicherlich ihre Position verlassen, denn ihr Mann war Ephratiter und das bedeutet ein Mann mit Ansehen und Bedeutung und somit gehörte sie zur gehobenen Mittelklasse. Doch jetzt war sie nichts, ein Niemand in einem fremden Land. Auch wenn wir uns manchmal nichtig und unwesentlich fühlen mögen, so kennt uns doch Gott bei Namen. Wir sind wertvoll in seinen Augen und sein maßgeschneiderter Plan für unser Leben steht fest, so auch für Naomi. Aber Naomi musste einen noch größeren Verlust erleben. In Vers 3 von Kapitel 1 lesen wir, Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein zurück mit ihren beiden Söhnen. Wer verheiratet ist, kann sich wohl kaum vorstellen, was das bedeutet, seinen Mann zu verlieren. Oder vielleicht hat sogar schon jemand unter euch die Trauer und die Pein erfahren müssen, dass der Mann, dein eigenes Fleisch, mit dem du fest verbunden warst und den Gott dir viele Jahre zuvor gegeben hatte, plötzlich weggerissen wird. Wie tragisch muss das für Naomi gewesen sein. Und ironischerweise musste diese Familie, die ihr Land verließ, um dem Tod zu entrinnen, an diesem Ort, der ein Zufluchtsort sein sollte, den Tod erfahren. Und Naomi bleibt jetzt mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Eines Tages nahmen sich die beiden Söhne heidnische Frauen mit Namen Orpah und Ruth und brachten sie mit in ihr jüdisches Zuhause. Für Israeliten war es verboten, Heiden zu heiraten und besonders die Moabiter, weil sie die Israeliten grausam behandelt hatten während des Auszugs aus Ägypten. War das nicht demütigend und schmerzvoll für Naomi? Und es hat ihr sicherlich das Herz gebrochen, mit anzusehen, dass ihre beiden Söhne an einem fremden Joch mit Ungläubigen zogen. Das so steht es auch in 2. Korinther 6, Vers 14. In solch schweren Lebenssituationen, da fragt man sich leicht, warum muss das ausgerechnet mir passieren? Jetzt bin ich schon Witwe, muss allein mit allem fertig werden und dann muss ich auch noch miterleben, wie meine Kinder sich von Gott entfernen und Frauen aus einer feindlichen Kultur geheiratet haben. Eine schwere Last, die sie da tragen musste. Und so veränderte sich ihr Leben radikal. Aber es war noch nicht alles, weil in Vers 5 lesen wir, da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann. Welch eine menschliche Katastrophe. Sie war jetzt nicht mehr Ehefrau und nicht mehr Mutter. Sie hatte alles verloren, sogar all die Menschen, die ihr so vertraut, lieb und kostbar gewesen waren. In ihrem seelischen Schmerz wird sie sicher zu Gott geschrien haben: Warum, Gott? Warum muss mir das passieren? Habe ich nicht schon genug gelitten? Warum hast du mich nicht einfach sterben lassen? Warum hast du mich verlassen? Bestrafst du mich? Was soll ich denn jetzt nur tun? Bist du wirklich der Gott der Liebe und lässt solch ein Elend über mich kommen? Geht es uns Frauen nicht auch so, wenn wir durch Nöte und Probleme hindurchgehen, die für uns zu schwer und überwältigend sind, dass solche Gedanken hochkommen? Wir wissen dann nicht mehr weiter und unsere Gefühle spielen verrückt. Elisabeth Elliot sagte: Es sind nicht die Probleme, die unser Schicksal bestimmen, sondern wie wir letztendlich auf sie reagieren. Was für die Raupe das Ende der Welt bedeutet, das nennt Gott einen Schmetterling. Was sich für Naomi als das Ende der Welt darstellte, verwandelte sich später in einen schönen Schmetterling, weil Gott sie nicht allein gelassen hat in seiner großen Liebe und seinen perfekten Plan für sie. Wir lesen mal weiter in Ruth 1, die Verse 6 bis 18 und Vers 22. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimsucht und ihm Brot gegeben hat. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naomi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zu ihrem Haus, dem Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an dem Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten, und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spräche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So kehrte Naomi zurück mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Aus diesem Text können wir sehen, dass die heidnischen Schwiegertöchter, die in Naomis jüdisches Zuhause gekommen waren, ihr ans Herz gewachsen waren, und sie liebte sie sehr. Auch die beiden liebten sie inniglich. Es bestand eine innige Beziehung zwischen der Schwiegermutter und ihren Schwiegersöhnen. So gab Gott Naomi in seinem wunderbaren Plan diesen beiden Frauen Ruth und Orpa, die sie liebten. Mitten in ihrer Bedrängnis erfährt nun Naomi, dass Gott sein Volk in Juda wieder mit Nahrung versorgt hatte. Wie sehr muss Naomi sich gesehnt haben, nach dem Vertrauten zurückzukehren, zu den Dingen, die sie früher so tröstlich gefunden hatte. Sie war in einem sonderbaren fremden Land, in dem sie ein Außenseiter war, und es verlangte sie nach ihren Freunden und ihrer Familie zu Hause. Wenn wir durcheinander sind und Dinge uns überwältigen, dann brauchen auch wir Vertrautheit und Dinge, die wir kennen. Wenn wir nichts über die Wieso's und Warum's unserer Probleme erkennen, dann können wir doch voller Zuversicht sein, in dem Wissen, dass Jesus uns liebt. Weißt du, dass er dich liebt und einen Plan für dein Leben hat? Als Naomi sich bereit machte, nach Bethlehem zu ziehen, musste sie noch einen weiteren Verlust erleiden. Orpa, die ihre Schwiegermutter sehr liebte, küsste sie und kehrte um zu ihren eigenen Leuten und zu ihren Göttern. Wie traurig muss das für sie gewesen sein, denn sie ging zurück zu den Göttern ihres Landes. Und einer dieser Götter war Chemosh, dem die erstgeborenen Kinder geopfert wurden. Orpa hatte die Wahl, mit Naomi und Ruth zu gehen, aber sie entschied sich zurückzukehren. Das ist auch eine dringliche Warnung an uns als Gläubige, kehrt niemals dorthin zurück. Wäre sie den beiden gefolgt, also Orpa, hätte sie all die wunderbaren Segnungen, die Gott für Ruth bereithielt, selbst erfahren können. Orpa bekannte ihre Liebe, kehrte aber um. Ruth jedoch war diejenige, die echte Liebe hatte und ihr folgte, obwohl die Begleitung Naomis menschlich gesehen ihr nichts zu bieten hatte. Liebe ist kein Gefühl, Liebe entscheidet sich zu bleiben. Ruth war eine alleinstehende junge Frau jetzt und in der Situation einer Fremden und einer Verstoßenen in einem feindlich gesinnten Land. Deshalb wäre auch eine Wiederverheiratung eine trostlose Aussicht gewesen. Selbst Naomi war nicht die erfreulichste Begleitung, da sie durch den Tod ihres Mannes und ihrer Söhne verständlicherweise bitter geworden war. Wie sie selbst in Kapitel 1, Vers 20 bekennt. Sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, also meine Wonne oder meine Lieblichkeit, sondern nennt mich Mara, bitter. Übrigens gibt sie selbst sich diesen Namen und sie verstand Gottes Handeln eben nicht und das Leid hatte sie auch gebrochen. Sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht sehen, dass Gottes Plan für sie gut war und er sich schon vor ihren Augen entfalten würde. Trotz all dem konnte Naomi Ruth etwas anbieten, was das Opfer Ruths wert war. Naomi hielt fest an ihrem Glauben. Und Ruth hatte Gott in diesen Jahren kennengelernt und als persönlichen Herrn angenommen. In Vers 16 sagt Ruth, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und später in Vers 17, der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich von dir scheiden. Ein wunderschönes Bekenntnis von Treue und Vertrauen. Und es zeigt uns, was wahre, aufrichtige Hingabe ist. In Vers 14 heißt es, Ruth aber hing ihr an. In der King James Übersetzung heißt es, sie klebte fester als Klebstoff. Dasselbe Wort wird in 1. Mose verwendet für ein Fleischwerden. Das ist so, als wenn zwei Seiten unserer schönen, dünnen Bibelblätter miteinander verklebt werden und wir würden versuchen, sie auseinander zu bekommen. Klar, was passiert, die würde zerreißen. Und so ist es hier auch angedacht. So eng klebt Ruth an Naomi und letztendlich an Gott. Also nichts konnte Ruth von ihrer Schwiegermutter trennen und Ruth machte einen klaren Schnitt zu ihrer Vergangenheit und beschritt den Weg in die Zukunft mit Naomi. Als die beiden Frauen schließlich in Bethlehem angekommen sind, offenbart sich die Vorsehung Gottes in Ruths Leben und durch sie in Naomis Leben. Die Frauen kamen genau zu der Zeit der Ernte in Bethlehem an. Ist das nicht beeindruckend, dass Gott nie zu früh und nie zu spät kommt? Er wusste genau, wann der beste Zeitpunkt war, um die beiden zurückzuführen, sodass für sie gesorgt wäre. In Kapitel 2 lesen wir dann, dass Ruth in die Felder ging um Getreide aufzulesen, das von den Schnittern übrig geblieben war. In Israel gab es das Gesetz, dass die Ernte nicht bis zum Rand des Feldes abgeerntet werden sollte, sondern die Ähren stehen gelassen werden sollten für die Bedürftigen, um diese zu versorgen. Tolles Gesetz übrigens. Und als Ruth ausging, um Ähren zu lesen, hätte sie viele Felder auswählen können, auf denen sie hätte ja, die Körner einsammeln können. Aber es sollte so sein, dass sie das Feld von Boas, einem nahen, wohlhabenden Verwandten, wählte. Er wurde auf sie aufmerksam und sprach mit ihr. Interessanterweise hatte Boas eine heidnische Mutter, ebenfalls, die Rahab, die bekehrte Hure aus Jericho. Sicher verminderte diese seine Abstammung eventuelle Vorbehalte gegenüber Ruth, und er wusste gewiss, dass eine Heidin auch stark sein konnte im Glauben. Bei Gott geschieht eben nichts durch Zufall. Während Gott seinen Plan für diese Menschen vorbereitete, arbeitete er auch gleichzeitig an dem Plan für folgende Generationen. Stimmt uns das nicht zuversichtlich, dass wir wissen, dass es auch in unserem Leben nicht zufällig ist, dass wir an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sind, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen? Ruth und Noomi kehrten völlig mittellos nach Bethlehem zurück. Alles, was sie hatten, war ihre gegenseitige Liebe und ihre Hoffnung und ihr Glauben an Gottes Fürsorge. In Jakobus 2, Vers 5 steht: Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden? Gott ehrte Ruths Glauben und Demut, indem er sie auf das Feld von Boas führte. Ruths Ansehen in der Stadt, wie sie fleißig, beständig und selbstlos ihrer Schwiegermutter diente, war Boas schon zu Ohren gekommen. Sie tat, was vor ihren Füßen war und diente, war den weisen Ratschlägen ihrer älteren Schwiegermutter gehorsam und hielt nicht Ausschau nach Männern. Ruth hatte ein hingegebenes, demütiges, keusches und fleißiges Wesen, und das beeindruckte Boas. Er war der Erste, der ihr Schutz anbot. Er zeigte ihr, wo sie ihren Durst stillen konnte, Kapitel 2, Vers 9. Von ihm bekam sie auch Ermutigung und wurde getröstet. Kapitel 2, Vers 13. Boas ist hier auch ein Bild für Jesus, bei dem wir, genau wie Ruth, alles finden, was wir brauchen. Und Boas spricht zu ihr in Kapitel 2, Vers 12: Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und in Philipper 4, Vers 19 steht: Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott hatte schon vorgesorgt, wie eine Heirat zwischen Boas und Ruth kulturell annehmbar war. Der Herr hatte eine hebräische Sitte verordnet, die vorsah, dass sich kinderlose Witwen an ihren Schwager wenden konnten, um eine Heirat zu verlangen. Ziel war es, Kinder im Namen des verstorbenen Mannes aufzuziehen. Dieser sogenannte Löser musste aber drei Kriterien erfüllen. Er musste ein naher Verwandter sein und schuldenfrei. Und er musste bereit sein, die vollständige Ablösesumme zu zahlen. Boas war nicht verpflichtet, Ruth zu nehmen, aber er war mehr als willig, diese Aufgaben zu erfüllen, denn Ruth war wertvoll in seinen Augen. Das einzige Problem war, dass es noch einen näheren Verwandten gab. Und bevor dieser die Auslösung nicht abgelehnt hatte, war eine Heirat von Boas und Ruth nicht möglich. Aber auch hier war natürlich Gott in der Situation am Wirken. Denn Gott hatte durch Naomi zu Ruth in Kapitel 3, Vers 18 gesagt: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Diese Worte, bleibe still, heißen wörtlich: Halte dich zurück, halte deine Finger aus dieser Angelegenheit, versuche es nicht zu ergründen, manipuliere nichts in dieser Sache, lass Gott sein Werk tun. Das fällt uns schwer, ne? Wie gerne mischen wir doch in allem mit und wollen es vorher wissen und selbst lösen, oder? Aber hier war Gottes Plan bereits am Wirken und es gab nichts, was ihn hätte abhalten können von dem, was er für diese Menschen tun wollte. Der nächste Verwandte konnte Ruth nicht auslösen und so löste Boas alles aus, was Elimelechs Familie gehört hatte und erwarb Ruth als Ehefrau. Boas heißt übrigens, in ihm, also in Gott, ist Kraft. In ihm bin ich stark. Warren Wiersbe, das ist ein christlicher Schriftsteller, sagte, Ruth kam vom Alleinesein zur Liebe, von Mühe zur Ruhe, von Armut zu Reichtum, von Kümmernis zu Sicherheit, von Verzweiflung zur Hoffnung. Bis zu ihrer Heirat mit Boas wird über Ruth die Moabiterin gesprochen, jetzt nicht mehr. Denn das Alte ist vergangen und sie machte einen Neuanfang. Als Frau von Boas erhielt sie einen Namen, den sie mit Stolz tragen konnte. Gott hat nicht nur Ruth vorausschauende Fürsorge erwiesen, sondern er hat auch seinen Plan für Naomi erfüllt. Boas und Ruth bekamen einen Sohn namens Obed. Und das muss für Naomi eine große Freude gewesen sein. Sie war nun Großmutter und wusste, dass so der Familienname weitergeführt wurde. Der Fortbestand dieses Namens als einem Mitglied des Bundesvolkes zeugte von der Würde des Einzelnen und so galt es auch für Naomi. So war das Familienerbe auch geschützt und Naomi im Alter versorgt. Durch Gottes Plan wurde Obed der Großvater von König David. Durch seine Nachkommen kam der König der Könige, der Herr der Herren, unser Herr Jesus in die Welt. Ist das nicht beeindruckend, wie Gott durch seine ewige Bestimmung nicht nur in den Leben von Ruth, Boas und Naomi gewirkt hat, sondern durch Generationen hindurch, sodass auch wir ein Teil des Buches Ruth sind? Eine großartige Liebesgeschichte ist auch Gottes Liebesplan für unser Leben. So wie die Gnade Gottes im Alten Testament sichtbar ist, so steht sie auch noch heute zur Verfügung. Wir waren die Außenseiter. Die Ausländer, die Fremdlinge, die Pilger. Wir waren außerhalb der Bundesbeziehung und Gott liebte uns so sehr, dass er ans Kreuz ging, damit wir ewiges Leben haben. Warren Wiersbe sagte, allzu oft sind unsere Vorstellungen von Gottes Segnung an Zeit gebunden, indem wir durch unsere kurzsichtige Ich-Bezogenheit schnelle, sichere Ergebnisse haben wollen. Aber Gottes Segnungen sind eingehüllt in die Ewigkeit. Stellt euch das vor, Gottes Segnungen eingehüllt in die Ewigkeit. Jesus wurde unser verwandter Erlöser. Er erfüllte alle Erfordernisse, die nötig waren, um uns zu erkaufen. Erst wurde er unser Anverwandter, indem er Mensch wurde. Zweitens, er war schuldlos, weil er keine Sünde begangen hatte, er war makellos und ohne Fehler. Drittens, er bezahlte freiwillig den vollen Erlösungspreis, der als Kaufpreis für uns gefordert war. Er bezahlte ihn mit seinem Leib und Blut. Es gibt niemals eine größere Liebe, als dass Gott Mensch wurde und sein Leben für dich und für mich hingegeben hat. Niemand hatte die Eignung dazu, außer Jesus. Sein Plan war von Anfang an, uns wiederherzustellen und zu erlösen. Es war nicht Plan B, es war immer Plan A. Genauso wie Gott Ruth und Naomi aus großer Armut zu Wohlstand führte, möchte er uns aus geistlicher Armut in großen geistlichen Reichtum hineinführen. Er will, dass wir den Reichtum erfahren, der nur erlebbar ist, wenn wir in Jesus auf persönliche und nahe Weise verbunden sind. Diese innige Verbundenheit in seiner Liebe, wie Gott sie sich von Anfang an gedacht hatte. Durch das Buch Ruth sehen wir, wie sich Lebenssituationen wandeln können. Und das tun sie auch bei uns. Aus Ruths Geschichte lernen wir, dass der Schlüssel für größere Entscheidungen darin liegt, den Herrn an erste Stelle zu stellen. Ruth ging nach Bethlehem, um dem Herrn zu dienen, obwohl die Übersiedlung ihre materielle Sicherheit bedrohte. Sie empfing Segnungen, die sie sich nicht erträumt hatte. Und als Unverheiratete sollten auch wir unsere Aktivitäten nicht darauf ausrichten, einen Mann zu angeln. Unser Ziel sollte sein, die Beziehung zu Jesus zu vertiefen, denn es steht in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, und während ich diese Vorbereitung zu dem Buch Ruth gemacht habe, zeigte mir Gott, was mir vorher gar nicht so klar und bewusst gewesen war, dass es gewisse Parallelen gibt zu meinem Leben und dieser Geschichte und dem Zusammenhang in dieser Geschichte. Und da habe ich gedacht, dann werde ich noch mal kurz ein Zeugnis davon ablegen. Naomi hat zum Beispiel ihren Mann und ihre Söhne verloren und tiefen Schmerz erfahren. Das habe ich auch. Ich habe meinen Mann und meinen Sohn verloren, zwar nicht durch Tod, aber durch Scheidung. Und das war auch sehr schmerzhaft. Mein Sohn ist bei meinem Mann geblieben. Wie Naomi war auch ich plötzlich nicht mehr Ehefrau und Mutter. Und das Tolle ist, dass dieses Leid mich allerdings dazu geführt hat, dass ich über den Sinn des Lebens nachgedacht habe. Und auf diese Weise hat mich Jesus Stück für Stück zu sich gezogen. Und ja, dann habe ich mich bekehrt und das Elend verwandelte sich in Freude. Das war sein Plan für mich. Naomi wurde über den vielen Leid, das sie erlebt hatte, bitter. Und so ging sie nach einiger Zeit, so ging es mir nach einiger Zeit auch, denn ich verstand Gottes Weg in meinem Leben auch nicht und war unglücklich darüber, dass ich alleine leben musste. So erlebte ich zum Beispiel Claudia, du weißt Bescheid, sie war nämlich eine davon, wie 5 meiner Freundinnen heirateten und 4 hatten davon bei mir gewohnt. Ich habe mich zwar für alle darüber gefreut, aber zurückzubleiben war trotzdem schwer und ich verstand Gottes Weg darin überhaupt nicht und wurde bitter. Als ich dann zur Bibelschule ging, um zu Jesus Füßen zu sitzen, da hat Gott mir durch sein Wort meine Bitterkeit aufgedeckt und ich konnte umkehren, Buße tun und erlebte eine Befreiung. Danach hat Jesus mir noch klar gemacht, dass ich mich ihm ganz zur Verfügung stellen sollte und meine Sicherheiten aufgeben und ihm ganz vertrauen sollte. So wie Ruth, also alles hinter mir lassen. Ich kündigte also meine Arbeitsstelle und meine Wohnung, um, wie ich zunächst gedacht habe, in die Mission zu gehen. Aber Gott hat es sich anders ausgedacht und so bin ich jetzt in der Gemeinde tätig und Jesus versorgt mich seitdem auf wunderbare Weise. Und im Rückblick kann ich sagen, ich sehe seine einzigartige Vorsorge und Fürsorge, so ja, wie man das auch im Buch Ruth sehen konnte. Ruth heiratete Boas und Jesus ist zu meinem Ehemann geworden. Und in Hosea 2,21 steht, ich will mich dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Jesus, wir staunen über deine Wege. Du bist so groß. Und wir danken dir, dass du uns wieder zurückgezogen hast in die innige Liebesbeziehung zu dir, dass wir alle als Frauen dir dienen, dir gehören dürfen und dass deine kostbare Liebe uns allen gilt, Herr. Wir danken dir, dass dein Plan für unser Leben perfekt ist. Wir danken dir, dass du uns alle Mittel in die Hände gegeben hast, dass wir so leben können, dass es dir gefällt und dass auch es zum Besten für uns Frauen ist und dass auch alle Hindernisse in unserem Weg, alle Probleme in unserem Weg, ja, eine Lösung haben, weil du unser Herr bist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, immer wieder die rechten Entscheidungen zu fällen, dich an erste Stelle zu setzen Und ja, so wie Ruth, das Gute zu erwählen und zu erfahren, dass deine Segnungen in der Ewigkeit verwurzelt sind. Zu erfahren, dass deine Segnungen zu unserem Besten sind und dass wir als Frau unserer Bestimmung entsprechend leben können. Wir danken dir so sehr dafür. Ich möchte dich bitten für jede Einzelne, die hier ist, zu der du gesprochen hast, dass du sie segnest, jede Einzelne segnest und ja, dieses Bewusstsein deiner Liebe ins Herz legst und der Gewissheit, dass dein Plan perfekt ist, auch in ihrem Leben. Egal was geschieht, du bist treu und gnädig. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.